In Hebräer 12, Vers 1 lesen wir, ja, dann lasst also auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt, abgelegt haben alles Beschwerende und die gern umstrickende Sünde. Lasst uns abgelegt haben eigentlich, nicht nur ablegen, sondern lasst uns abgelegt haben die Sünde, die uns gern umstrickt. So schnell sagt der Schreiber das. Und wenn jemand das so liest, dann kann er bei sich sagen, ja, der Schreiber, der hat schnell sprechen und dann geht dann schnell über zu dem Schauen auf Jesus. Aber so schnell geht das nicht mit Sünde, die einen umstricken. Das weiß der Hebräerschreiber. Aber er muss nicht über alles schreiben. Darüber hat Paulus geschrieben, darüber haben andere geschrieben, das darf er hier voraussetzen. Wenn er das hier so schnell schreibt und so kurz erwähnt, dann heißt das nicht, dass eine umstrickende Sünde so mit der linken Hand schnell auf die Seite gelegt wird. Wie wird man denn fertig mit hartnäckigen Sünden? Nun, ich will heute weiterfahren mit diesem Thema. Mit allen Fragen kommt man zu Jesus, denn Jesus ist unser Heil. Er ist unser Retter. Aber wenn wir zu Jesus kommen mit unseren Problemen, auch mit unseren hartnäckigen Problemen, unseren Sünden, die uns umstricken wollen, dann gilt es nicht nur auf unsere Worte zu achten oder den Herrn zu bitten, dass er auf unsere Worte achtet, sondern es gilt auch auf seine Worte zu achten. Sonst werden wir nicht unsere Sünden loswerden, werden wir nicht unsere Bindungen loswerden. Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 7, wenn meine Worte in euch bleiben, dann mögt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Es ist sehr, sehr wichtig für uns als Kinder Gottes, Gottes Wort in uns wohnen zu lassen, sodass jede Zeit, Tag und Nacht, dieses Wort abrufbar ist von unserem Gedächtnis. Das heißt, wenn es dort aufgespeichert ist, dann kann es jede Zeit abgeholt werden und ins Bewusstsein gerufen werden. Ich glaube, ich habe es hier schon erzählt, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann kann ich aber solche Verse, die ich auswendig gelernt habe, im Film des Gedächtnisses vorüberziehen lassen. Und Lieder, die man auswendig gelernt hat, kann man im Herzen singen. Und so kann der Herr im Herzen walten. Ich befasse mich zurzeit, weil ich morgen eine Bibelwoche beginne, eine kurze, mit einigen Versen aus Kolosser 3, wo Paulus sagt, der Friede Gottes sei Kampfrichter in euren Herzen. Der Kampfrichter war nicht ein Regierer nur, er war ein Regierer. Aber das Wort dort bedeutet jemand, der über die Kampfspiele die Aufsicht hat. Er hatte dreierlei zu tun. Er hatte den Verlauf der Kampfspiele, der Sportspiele bei den Römern und Griechen zu leiten, die Aufsicht zu haben. Er war also der Gouverneur für diese Stunden des Kampfspiels. Er war Dirigent bzw. der Aufsichtshabende. Er hatte nach Ordnung zu schauen. Zweitens, er war Schiedsrichter. Wenn es Zweifelsfälle gab, dann hat er entschieden. Und drittens, wenn das Spiel vorbei war bzw. ein Satz von Spielen, dann war er der Preisgeber. Er hat die Preise verteilt. Der Friede Gottes darf in unserem Innern herrschen. Er darf dort walten und er darf dort entscheidend wirken. Er darf Belohnung in Aussicht stellen. Wenn Gottes Wort in unserem Innern zu Hause ist, wenn Gott durch sein Wort unsere Stimmung bestimmen darf, unseren Geist, unsere Seele bestimmen darf. Also es gilt, Gottes Wort im Herzen zu bewegen. In Gottes Wort steht nun geschrieben, dass man zweitens den ganzen Ernst der Angelegenheit mit der Sünde erkennen muss. Manchmal wollen Christen so schnell loswerden von Dingen, wie das heute immer so schnell gehen soll. Es wird uns heute das Leben oft sehr leicht gemacht. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, dann werden wir nicht mehr fertig mit Problemen, die dennoch trotz des vielen Leichten auf uns zukommen. Und so werden wir entwaffnet und wir werden unfähig für die bleibenden schweren Probleme, die immer noch da sind. Die Sünde bleibt, die hat sich nicht verändert. Die Lust ist so stark wie je. Die Probleme unseres inneren Wesens sind so hartnäckig wie je. Und wir werden nicht mit technischen Mitteln oder mit neuen organisatorischen Kenntnissen unserer heutigen Welt damit fertig werden. Wir können noch so klug denken lernen. Wir können noch so gut managen. Aber die besten Manager werden nicht fertig mit ihren Bindungen. Und die besten und klügsten Leute werden nicht fertig mit ihrer Lust. Sie geben sich vielmehr ihnen hin. Sie fangen schon gar nicht an, mit ihnen fertig zu werden, viele von ihnen. Und wir, die wir Jesus nachfolgen wollen, dürfen es ihnen nicht nachmachen. Von der Welt können wir keine Lösungen erwarten. Denn die Welt, für die Welt, ist Sünde eine Konstante. Das heißt, sie lebt darin, das ist ihre Welt. Und für uns muss sie höchstens eine Variable sein. Für uns kann sie vorkommen, sagt Johannes. Aber wir sollten Sieg haben können. Und es gibt Sieg. Aber dann müssen wir auch den ganzen Ernst der Angelegenheit erkennen. Es geht nämlich um Leben und Tod. Wer mit der Sünde paktieren will, ist auf dem Weg zum Tode, sagt Paulus in Römer 8, Vers 13. Wenn man nach dem Fleisch lebt, ist man auf dem Weg zum Sterben. In Philipper Kapitel 2, Vers 12 sagt er, mit Furcht und Zittern soll man an die Sache rangehen. Mit Furcht und Zittern. Heute ruft man sehr schnell, Gottes Liebe, er liebt dich, alles ist okay. Und dann noch einige Hilfsmittel dazu und dann sollen die Wogen geglättet werden. So schnell geht das nicht. Es gilt auch für Christen zu zittern. Und ich meine, wir haben längst das Zittern verlernt, weil wir das Fürchten nicht mehr kennen. Gott ist ein heiliger Gott. Und das gilt es neu zu erkennen aus seinem Wort. In Hebräer 12, Vers 14 steht immer noch in unserer Bibel, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das ist an Christen geschrieben, nicht an Ungläubige. Wenn Christen sich nicht mit der Heiligung befassen, dann haben sie schon gesagt, auf welcher Seite sie stehen. Ein Christ, der wirklich Christ sein will, der hat es mit der Heiligung zu tun. Der Schreiber sagt nicht, wer nicht vollkommen heilig ist, der wird nicht in den Himmel kommen. Wer nie sündigt, der ist es, der in den Himmel kommt. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wer in der Heiligung steht. Aber wer die Heiligung aufgegeben hat, der aufgehört hat mit der Sünde zu kämpfen, der wird den Herrn nicht sehen. Er soll sich nicht täuschen. Und dann mag er sich noch und noch so berufen auf Golgatha oder auf Jesus Christus. Durch die Hintertür hat er die Sünde reingelassen und hat ihr die Herrschaft überreicht. Und dann ist Jesus nicht mehr Herr. Dann dient man vielleicht noch mit den Lippen Gott. Aber das tun sehr viele. Es gibt sehr viele, sagt Jesus, die Herr, Herr sagen oder sagen werden, aber mit dem Herzen sind sie fern von ihm. Es gilt abzuklären im Innern, wo wir stehen. Und von dort können wir zum dritten kommen. Sünde sollte erkannt werden. Ich möchte eigentlich sagen, anerkannt werden. Nicht die Sünde als solche sollte im Raum bleiben, nicht so anerkennen, sondern wenn ich gesündigt habe, sollte ich die Tatsache dessen anerkennen. Ich sollte es nicht verneinen. Ich sollte es zugeben. Mit einem dreifachen Wort oder mit dem Wort kennen dreimal gebraucht, möchte ich sagen, Sünde sollte erkannt, bekannt und verkannt werden. Man sollte erkennen, was man gemacht hat, wie ernst das ist. Man sollte es vor Gott bekennen und dann sollte man die ganze Angelegenheit verkennen, davon Abstand nehmen. Aber es gilt, unsere Sünden zu bekennen. Und hier tun wir uns sehr schwer. Wir drücken uns. Wir möchten nicht als Sünder im Raum stehen. Das ist das Letzte, das wir tun wollen. Nicht einmal das Letzte, wir wollen es überhaupt nicht tun. Aber es muss getan werden, weil wir Sünder sind. Wir sind Sünder. Und wenn jemand das verneint, sagt Johannes in 1. Johannes 1, dann lebt er in der Dunkelheit. Wir sind Sünder und das dürfen wir nicht verkennen, die Tatsache. Wir haben ins Licht zu kommen, ans Licht zu kommen, uns ins Licht zu stellen. Bekennen heißt nach dem Grundtext, das über uns selbst aussagen, das Gott über uns aussagt. Das heißt zugeben, dass Gott Recht hat und wir sind im Unrecht. Viertens, wenn die Versuchung kommt, gilt es, sich als Gestorbene zu betrachten. Dies ist eine Wahrheit, die nicht genügend zur Kenntnis genommen wird und ich möchte hierbei etwas stehen bleiben, und zwar bei Römer 6. Wenn Sie aufschlagen wollen, dürfen Sie. Römer 6, Verse 5 bis 11. Auf Vers 11 kommt es eigentlich an, aber ich beginne zu lesen mit Vers 5. Römer 6, Vers 5. Wenn wir Verwachsene geworden sind, Paulus sagt nicht, wie man ein mit Christus Verwachsener ist. Was heißt verwachsen? Wie steht es in Luther? Wie? Gepflanzt. Wir sind wie Zweige auf den Stamm gepfropft. Wir sind hineingepflanzt worden in Christus. Und deshalb verwachsen mit ihm. Das Wort bedeutet eigentlich verwachsen hier an dieser Stelle. Aber weil wir gepflanzt wurden, sind wir jetzt verwachsen mit Christus. Wenn wir in Christus hinein gepflanzt wurden und jetzt eins mit ihm sind, wir gehören zusammen, wir teilen ein Leben wie eine Rebe am Weinstock. Die Rebe kennt kein eigenes Leben, keinen eigenen Saft, holt es vom Stamm und der Stamm ist von der Wurzel. Wir haben kein eigenes Leben. Wir sind verwachsen mit Jesus Christus. Paulus sagt nicht, wie das zustande kommt. Das muss man wissen von anderen Texten her. Er sagt nicht, dass das durch die Taufe geschieht. Die Taufe ist nur ein Hinweis darauf, dass wir Verwachsene sind. Spricht nur davon. Paulus sagt aber nicht, dass es mit der Taufe zustande kam. Er beruft sich auf die Taufe der römischen Christen. Er sagt, schaut einmal, ihr seid doch getauft. Ja? Was habt ihr damit ausgesagt? Ja, dass wir mit Christus Verwachsene sind. Sein Tod ist mein Tod. Seine Beerdigung, meine Beerdigung. Seine Auferstehung, meine Auferstehung. Das Verwachsenwerden kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Und in dem Moment nimmt Gott meine Seele und verbindet sie mit der Seele von Jesus. Und so sind wir eins. Wir gehören zusammen. Wenn das der Fall ist, wenn wir mit Christus eins geworden sind, und zwar in der Ähnlichkeit seines Todes. Sein Tod ist mein Tod. Dann werden wir ebenfalls Verwachsene sein. So werden wir es bestimmt auch sein in der seiner Auferstehung. Wenn sein Tod mein Tod geworden ist, dann ist auch seine Auferstehung meine Auferstehung geworden. Das heißt, wenn ich an der Stelle der Sünde, wo ich tendiere, wo es in mir treibt zum Sündigen, Paulus sagt in Römer 7, dann treibt es Richtung Tod. Wenn das der Fall ist, dann muss ich sagen, ich bin gestorben. Und wenn ich gestorben bin, dann bin ich nicht jemand, der in die Sünde einwilligt. Eine Leiche kann nicht sündigen. Das passen wir auf. Paulus sagt nicht, dass man dann nicht mehr Triebe hat. Das sagt er nicht. Das ist nicht der Vergleich. Der Vergleich ist nicht, dass man dann passiv und unfähig ist zum Sündigen. Der Vergleich ist Stellvertretung. Das heißt, Christi Tod ist mein Tod und ich werde mich dafür zu halten haben. Das räumt nicht auf mit den Trieben. Darauf kommen wir gleich. Aber diese Stellung muss eingenommen werden. Wenn Christus für mich gestorben ist, dann gibt es auch Auferstehung. Dann gibt es Rettung, dann gibt es Bruch. Dann gibt es eine stärkere Kraft. In Römer 8 sagt er, diese Kraft der Auferstehung ist die des Heiligen Geistes. Und die lebt dann in mir, der Saft von Christus, der Heilige Geist. Der fließt dort, wo ich Stellung nehme zur Wahrheit des Todes Jesu für mich. Wo ich sage, ich bin mit Christus gestorben, da fließt der Saft des Lebens und bricht die Macht der Sünde. Darauf können wir uns verlassen. Das ist Wahrheit. Das ist Kraft Gottes. Wenn wir mit ihm Verwachsene wurden zur Ähnlichkeit des Todes, dann werden wir uns auch bestimmt sein in der seiner Auferstehung. Von diesem Kenntnis nehmend. Davon sollte man Kenntnis nehmen. Das sollte man wissen. Was? Dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Jetzt gibt es Christen, die wollen diesen Menschen immer noch kreuzigen. Kein Wunder, dass es ihnen nicht gelingt. Denn den können wir gar nicht kreuzigen. Jemand in Holland sagte uns, es gibt Leute, die glauben, mit der Taufe stirbt der alte Mensch. Das stimmt aber nicht. Höchstens dann, wenn man 3 Minuten unter Wasser blieb. Der alte Mensch ist gekreuzigt worden, als Christus gekreuzigt wurde. Christen sollten etwas Bildung haben. Ja, sie sollten etwas von aus der Justiz wissen. Sie sollten etwas wissen über Gesetz. Denn die Bibel spricht sehr viel von Gesetz. Der Tod von Jesus Christus hat es mit dem Gesetz zu tun. Und Christen sollten etwas wissen von dem Begriff Stellvertretung. Dass es möglich ist, nach dem Gesetz, dass einer anstelle eines anderen etwas leisten kann. Davon sollten Christen etwas wissen. Sie sollten nicht unwissend darüber sein. Man sollte hier zur Kenntnis nehmen. Man sollte hier eine Kenntnis haben. Und diese Kenntnis zur Kenntnis nehmen. Man sollte wissen, was es heißt, dass einer anstelle eines anderen gestorben ist. Nur, wir haben uns heute an das Gute gewöhnt und wir nehmen es für selbstverständlich. Und wir empfinden heute kaum mehr im Inneren noch diese Verpflichtung gegenüber Wohltat. Wissen Sie, wovon ich spreche? Es kommt alles so schnell von selbst und wir werden so undankbar. Wenn jemand mir den Vortritt gewährt auf der Straße, das gibt es noch, dass jemand da noch so tut, ja? Früher, in den 50er Jahren, als wir von Deutschland in die Schweiz immer wieder kamen, in den 60er Jahren, konstant, die Schweizer, die waren sehr höflich. In Deutschland nicht so. Nicht, als ob alle Deutschen unhöflich waren, aber an dieser Stelle, das hat mir aufgefangen. Aber Wie jemand in der Bahn, den habe ich überhört, ich war im Gespräch dort, ich habe es überhört. Dann sagt einer zum anderen, also er würde lieber mit der Bahn fahren, die Fahrweise hätte sich in der Schweiz doch erheblich verschlechtert. Und ich musste zustimmen. Man ist heute nicht mehr so höflich. Es kommt noch vor, aber nicht mehr so häufig. Man nimmt es schon für selbstverständlich. Verstehen Sie, wenn das unsere Empfindung wird, wenn sie abgehärtet wird und wir nehmen diese Wohltätigkeiten als selbstverständlich hin, wie soll dann noch jemand darauf eingehen, wenn man ihm sagt, Jesus ist für dich gestorben? Das sagt ihm doch nichts mehr. Irgendwo werden wir wieder Gefühle bekommen müssen. Irgendwo werden wir wieder sensibel werden müssen gegenüber dem Tod Christi. Paulus kann das noch. Er sagt, schaut einmal, einer ist für euch gestorben. Und wenn er für euch gestorben ist, dann schuldet ihr ihm euer Leben. Ihr dürft nicht mehr für euch selbst leben. Das hat, das zieht. Wenn jemand das für sich in Anspruch genommen hat, dass Jesus für ihn gestorben ist, sagt Paulus, dann muss er sich selbst für einen Toten erklären. So wie bei jenem Mann, ich finde das heute schwer, das nachzuvollziehen, aber man erzählt es so. Jemand sollte aus irgendeinem Grund in den Krieg, während des Bürgerkrieges in den Vereinigten Staaten, es war wohl im Norden, in den nördlichen Staaten, und er wollte nicht gehen, er hatte Familie und so weiter. Und dann war das möglich, dass ein anderer seinen Platz einnehmen konnte. Ich weiß nicht, wie die Sitten damals waren, wie die Gesetzgebung war. Auf jeden Fall, in diesem Fall war es dann so, dieser Mann, der war ledig, der meldete sich an seiner Stelle, musste dann aber den Namen dieses anderen übernehmen. Er hat dann seinen Namen übernommen und ging an seiner Stelle als Soldat bei den Vereinigten Staaten, das heißt den nördlichen Staaten, in den Krieg gegen die südlichen. Dieser Mann kam um. Später hat man sich des Mannes, der zurückblieb, wieder erinnert und hat ihn wieder aufgerufen. Und dann sagt er, nee, ich komme nicht mehr. Wenn Sie nachschauen werden, dann werden Sie feststellen, ich bin gestorben. Wieso? Sie sind doch da. Nee, nee. Wenn Sie nachforschen, werden Sie feststellen, dass Herr Watt, so hieß er wohl, der ist dann und dann gefallen. Sie haben keinen Anspruch mehr auf mich. Sehen Sie? Die Sünde kommt und hat keinen Anspruch mehr. Die Triebe hier, die melden sich ganz schön. Aber ich kann mich auf einen Stärkeren berufen. Und dieser Stärkere ist nicht nur gestorben, sondern er lebt heute noch ganz schön und hat noch ganz schön Kraft. Ich sage es einmal ganz plastisch. Dieser ist nicht nur gestorben vor 2000 Jahren an meiner Stelle, sondern er lebt heute, um dahinter zu stehen, dass er gestorben ist. Und wenn ich mich für tot erkläre und sage, nein, mit Zittern und Zagen, die Fantasie ist da, die Verlockungen sind da, die Bindungen sind alle da, aber ich sage, nein, ich bin gestorben, dann meldet sich die Kraft Gottes und stellt eine Wand auf, eine Möglichkeit zum Siegen. Unser Mann, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Das sollen wir zur Kenntnis nehmen. Wozu ist Christus gekreuzigt worden? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Wie steht das bei ihm? Vers 6. Christus, unser alter Mensch ist gekreuzigt, damit... Hat jemand das? Haben Sie auch? Schlachter, ja. Wie steht es bei Luther, damit wir das nicht... Wie? Aufhören. Das heißt, ich frage nach, denn ich mag hier etwas sagen, aber wenn Sie nach Hause gehen und Ihre Bibel lesen, dann finden Sie das nicht mehr. Verstehen Sie?
Ich will Ihnen zeigen, dass das dort steht, wo Sie ein anderes Wort haben. Dort, wo der Aufhören steht, da steht außer Wirksamkeit gesetzt. Einmal hatte ich eine Freizeit mit einer englischen Gemeinde in Gent. Und da lernte ich einen Gelehrten kennen, der längere Zeit wohl in Griechenland gewesen war. Der sprach fließend Griechisch und konnte auch in Griechisch predigen. Das war ein Engländer. Und dann haben wir uns unterhalten, ich habe die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, haben wir uns unterhalten über dieses griechische Wort. Und da sagt er, das ist ein einfaches Wort in Griechenland, das braucht man heute noch. Wenn zum Beispiel bei den Studenten eine Vorlesung abgeblasen wird, dann steht dieses Wort da. Außer Wirksamkeit gesetzt. Ja. Die Vorlesung kommt nicht mehr vor. Etwas Geplantes fällt aus. Ja. Es hört auf. Es fällt weg. Der Leib der Sünde. Was ist der Leib der Sünde? Das ist mein Leib, den Sie hier sehen. Das ist Ihr Leib, den Sie haben. Dieser Leib ist ein Leib der Sünde, insofern die Sünde in diesem Leibe herrschen möchte. Leib der Sünde ist eigentlich ein Leib, in welchem die Sünde herrscht. Die Sünde muss nicht herrschen, aber sie möchte herrschen. Und wenn der Leib im Zeichen der Sünde ein Leib ist, dann soll er aufhören, das zu sein. Der Leib soll nicht der Sünde zur Verfügung gestellt werden, sondern Jesus zum Ausdruck des Heils, das wir empfangen haben. Mit dem Heil soll die Frucht des Geistes zum Ausdruck gebracht werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alles mit dem Leib, mit den Augen, Liebe, mit dem Gesicht, Freundlichkeit, Freude und so weiter. Geduld mit dem ganzen Gemüt, mit den Muskeln. Nein sagen zu dem, das treibt. Der Leib soll vom Heil erfasst sein und soll ein Leib des Heils werden anstelle von Leib der Sünde. Jesus ist gestorben, damit der Leib nicht mehr ein Leib der Sünde sei. Er wird die Sünde als Tendenz noch in sich tragen, aber die Sünde bestimmt nicht mehr. Und insofern ist der Leib dann nicht mehr ein Leib der Sünde. Der Leib der Sünde soll entfallen. Das heißt, der Leib oder die Sünde im Leib soll entthront werden. Vom Thron gestoßen werden. Das muss immer wieder geschehen. Wir könnten es so sagen. Der alte Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde im Leib entthront würde. Damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst zu leisten hätten. Da haben Sie es. Das ist der Sinn. Damit der Sünde nicht mehr wie ein Sklave gedient wird. Denn wer starb, ist gerechtfertigt worden. So? Das hilft aber viel. Ja, wenn man immer noch lebt, dann hilft das sehr viel. Stellvertretung. Juristisch Stellvertretung. Eine Leiche, jemand, der gestorben ist, wenn ein Verbrecher hingerichtet wird, die Todesstrafe erlitten hat, dann ist er, nachdem er gestorben ist, wieder gerecht. Denn die Strafe ist durchgeführt. Er ist nicht mehr schuldig. Er braucht nicht mehr zu sterben. Ja? Und ich bin, als Christus starb, gestorben. Ich bin frei. Ich bin stellvertretend gestorben worden. Ich bin gekreuzigt worden. Bin also gerechtfertigt. Wer starb, das heißt, wer einer ist, für den Jesus starb, der ist gerechtfertigt, wer das zugibt. Der ist gerechtfertigt von der Sünde, das heißt, Die Sünde ist nicht mehr Schuld. Ich bin frei davon. Und wenn das der Fall ist, dann brauche ich auch nicht zu sündigen. Diese zwei hängen für Paulus zusammen. Wenn wir aber mit Christus sterben, so glauben wir fest, sind der Meinung, nehmen das zur Kenntnis, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, als mit ihm Verwachsene, als eins mit Christus. Wir wissen, dass Christus von den Toten geweckt nicht mehr stirbt. Warum nicht? Keine Sünde mehr da. Der Tod herrscht nicht länger über ihn. Denn als er starb, starb er der Sünde, ein für allemal. Aber sein Leben lebt er für Gott. Jesus starb für Sünde. Er lebt heute für Gott. Und ich bin mit Christus verwachsen. Das heißt, ich starb mit Christus und ich lebe heute für Gott. Christus lebt für Gott. Ich bin mit Christus verwachsen, also lebt Herbert Janssen für Gott. Vers 11 baut auf Vers 10 auf. Also auch ihr. Weil ihr mit Christus verwachsen seid, weil Christus fertig geworden ist, fertig ist mit Sünde, weil er für Gott lebt. Deshalb rechnet damit. Nehmt den Bleistift und rechnet etwas. Überlegt, schlussfolgert, denkt. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Aber wenn alle gestorben sind, und wenn dieser Gestorbene auferstanden ist und man mit ihm auferstanden ist, dann sollte man nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für ihn starb. 2. Korinther 5, 14 und 15. Hier wendet Paulus diese Tatsache an auf das Problem Sünde. Rechnet damit, dass ihr, wie Christus, für die Sünde tot seid. Das gilt, diese Stellung gilt es einzunehmen als Gestorbene. Aber zweitens, rechnet damit, dass ihr für Gott lebendig seid, in Christus, beim Verwachsen mit ihm, unserem Herrn, der uns bestimmt. Wenn die Sünde kommt, ist es nicht leicht, jeder von uns kennt das. Wenn hier jemand ist, der mit hartnäckiger Sünde kämpft, sie sind nicht alleine. Das kennt jeder von uns. Es gibt keinen Menschen, der nicht hartnäckige Sünde kennt oder gekannt hat. Wir sind alle im selben Boot. Auch Paulus. Er hatte mit dem 10. Gebot zu ringen. Davon schreibt er im nächsten Kapitel. Aber wenn wir uns für Gestorbene halten, dann ist Gott da. Das sagt er nicht nur an dieser Stelle, das sagt er in Kapitel 8. Wenn wir uns für Gestorbene halten, dann ist Jesus Christus da, um die Kraft zu liefern, dabei zu bleiben und nicht einzuwilligen. Wir sind nicht viel weitergekommen. Vielleicht sollten wir nicht zu schnell gehen. Es ist ein sehr schweres Thema. Sehr schwer. Wenn Sie selbst nicht mit diesem zu tun haben, dann greifen Sie alles auf, was der Heilige Geist Ihnen gegeben hat heute Morgen. Dann befassen Sie sich mit dem Thema und versuchen Sie, anderen zu helfen. Denn es gibt viele, viele Gläubige, die mit hartnäckigen Sünden herumlaufen und werden nicht fertig. Wollen wir Ihnen helfen? Wir beten. O Herr, wir danken dir, dass du der große Sieger bist. Du bist unser Heil. Du bist unsere Energie. Du bist unsere Kraft. Du bist unser Kämpfer. Du bist für uns gestorben. Du bist unser Leben. Wir danken dir, Herr, dass wir in dir Befreiung haben von dem, das zum Tode bringt, das zum Tode führt. Herr, hilf uns und hilf uns, anderen zu helfen, indem wir sie auf dich hinweisen. Amen.